Hallo und herzlich willkommen zu unseren Klimaschritten Teil 1. Hans-Jürgen Hörner ist heute bei uns zu Gast. Wir werden mit dem Klimabeauftragten des evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen über Kirche und Klima sprechen und hören mal nach, wie der Beschluss der Landeskirche von Westfalen, bis 2040 klimaneutral zu werden, geschafft werden soll. Los geht's!
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alz.
Hans-Jürgen.
Ja.
Ich grüße dich recht herzlich. Wir machen heute zusammen Wortschritte, den Podcast für Evangelisch an Emscher und Lippe.
Ja.
Wir wollen ein bisschen über die Klimaziele der Kirche sprechen. Die Landeskirche hat sich das Klimaziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden.
Ja.
Begrüßt du das?
Ja, ausdrücklich. Ich durfte mitwirken daran in der Vorbereitung des Beschlusses und ich freue mich, dass es auch dann dazu gekommen ist.
Ja. Für wie realistisch hältst du das Vorhaben, bis 2040 klimaneutral zu werden oder zu sein?
Ja, die Sache hat ja einen Vorlauf. Wir haben ein Klimaschutzgesetz evangelisch, was 2012 erstellt worden ist und gesagt hat, bis 2020 wollen wir 40% von dem, was wir 1990 emittiert haben, einsparen. Aber allerdings nur dank Corona haben wir dieses Ziel auch erreicht.
Aha, also ohne Corona wäre das nicht zustande gekommen.
Ich vermute nicht. Dadurch, dass viele kirchliche Gebäude nicht bewirtschaftet und beheizt waren, viele Dienstreisen nicht stattgefunden haben, das hat uns bei dem Ziel geholfen. Und wir sind uns durchaus bewusst, das war jetzt keine Glanzleistung,
ja,
sondern, wie heißt das so schön, eine 4 auf 3 Bahnen.
Okay. Wie sehen die nächsten Klimaschritte aus? Du hast gesagt, von 90 bis 20.
Ja.
Wie rechnet ihr jetzt weiter?
Ja, wir rechnen hier von den Zahlen 2020 lag 2019 zugrunde. Und wir wollen diese Klimaneutralität ausgehend von den Basiszahlen 2019 erreichen. Also
ja,
wir haben gut 20 Jahre Zeit, um von jetzt noch 60% dessen, was 1990 mal war, auf ja, null wird es nicht geben, aber nahezu null zu kommen.
Ja. Welche Klimastrategie steckt dahinter?
Ja.
Also wie wollt ihr die Ziele erreichen?
Ja, das ist mehrschichtig. Zunächst gucken wir uns die Bereiche an, wo die Kirche die meisten Klimaauswirkungen hat.
Ja.
Das sind zum größten Teil die Gebäude.
Ja, ich glaube, es wird in 4 Bereiche eingeteilt. Ne?
Ja,
Gebäude,
genau. Ja,
Mobilität,
ja, Beschaffung
und
ja,
Kirchenland. Ne?
Und Kirchen- und Pachtland, ganz genau, da
ja,
bist du gut informiert. Das sind genau die Bereiche. Den Löwenanteil von etwa 80% werden die Gebäude bringen müssen.
Mhm.
Mobilität spielt die zweitgrößte Rolle.
Ja.
Bei Beschaffung ist das nicht ganz einfach, das zu beziffern, weil wir ja zum Beispiel bei der Frage beim Gemeindefest ein halbes Brötchen mit Käse, wie viel CO2 steckt da drin?
Das wird
da verzweifeln dann schon mal selbst die Experten. Da ist dann Schluss, man kann das schlecht beziffern. In anderen Bereichen, bei Recyclingpapier und solchen Sachen natürlich
ja,
durchaus. Ne?
Ja.
Und Kirchenland ist auch ein Thema für sich. Da gibt es in unserer Region, hier Recklinghausen hat glaube ich gar kein Pachtland, Gladbeck-Bottrop-Dorsten weiß ich jetzt nicht, aber Steinfurt-Großfeld-Borken und vor allem andere Landeskirchen in der Nordkirche Mecklenburg-Vorpommern, das sind riesige Gebiete.
Ja. Du hast es gerade gesagt, Gebäude ist natürlich die größte Herausforderung und das weiteste Feld, was zu bearbeiten ist. Wie wollt ihr das hinbekommen?
Ja.
Was heißt das für die im Bestand befindlichen Gebäude? Kitas, Gemeindehäuser?
Ja, genau. Also die Pyramide, die Handlungspyramide, die Maßnahmenpyramide setzt da an, dass wir zunächst alles ausschöpfen müssen, um Energie einzusparen und die verwendete Energie effizient zu nutzen.
Ja.
Das heißt, wir müssen uns die Gebäude angucken und da, wo die oberste Geschossdecke noch nicht gedämmt ist, wo noch Fenster aus den 60ern drin sind und wo eine alte Heizungsanlage vielleicht mit einer schlechten Regelung ist, da gilt es zunächst hinzuschauen.
Ja.
Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir gerade bei der Erneuerung von Heizungsanlagen, die einen Löwenanteil ausmachen, davon ausgehen, dass wir in absehbarer Zukunft, das heißt in den nächsten 3, 4, 5 Jahren maximal, keine Heizung mehr mit fossilem Brennstoff einsetzen.
Ja.
Also auch kein Erdgas mehr.
Okay. Also kein Heizöl, kein Erdgas.
Ganz genau, sondern mit Biomasse in Ausnahmefällen und im Wesentlichen mit Wärmepumpen, elektrischen Heizungen, in Kirchen beispielsweise, ja, körpernahen Heizsystemen und so weiter da agieren. Und der dritte Punkt ist, der macht auch einen großen Teil aus, wir werden uns von Gebäuden, die wir nicht mehr benötigen, trennen müssen.
Ja, manche werden ja auch gar nicht mehr so genutzt, wie sie irgendwann mal in Planung gewesen waren.
Ja, das ist tatsächlich so. Gerade im Ruhrgebiet haben wir ja in den Jahren, nachdem der Bergbau begann, wir den starken Zuzug, auch protestantisch, hatten zum Teil sehr große Gemeindehäuser gebaut.
Ja.
Hat sich dann über die Jahre bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein fortgesetzt, dass doch recht üppig Gemeindezentren, andere Dinge gebaut wurden.
Ja.
Und wir müssen heute sehen, kommt jetzt der Hinweis auf die Freiburger Studie, ob es nun genau so kommt oder ähnlich. Aber deutlich ist uns ja allen, wir werden weniger, wir werden ärmer und wir müssen uns da auch in unserem Gebäudebestand anpassen.
Schließt das auch die Kirchen mit ein?
Die Kirchen würde ich, wenn überhaupt, als letzte entwidmen.
Ja.
Oder gar abreißen.
Aber die sind ja, ich sag mal, wirklich, was Beheizung etc. angeht, natürlich das größte Problem, oder?
Das stimmt, ja. Bei Kirchen gibt es unterschiedliche Konzepte. Es gibt mittlerweile in unserer Landeskirche, im Kirchenkreis Dortmund, aber auch woanders sehr schöne Beispiele, wie Kirchen multifunktional genutzt werden können.
Ja.
Das heißt, man gibt lieber ein marodes oder nicht mehr gut zu ertüchtigendes Gemeindehaus auf und geht mit der Gemeindearbeit in die Kirche.
Ja.
Dafür sind Umbauten notwendig. Dafür kann man in Seitenschiffen mit Glaswänden beispielsweise einen kleinen Gruppenraum abtrennen, der dann separat auch entsprechend geheizt werden kann.
Ja. Ein aktuelles Beispiel gibt es ja in Gladbeck.
In Gladbeck,
genau. Ja, die Christuskirche in Gladbeck, die wird irgendwann auch nochmal Thema bei uns im Podcast sein.
Ah ja.
Na? Da werden wir dann explizit nochmal eben auf diese Dinge kommen halt.
Ja.
Weil die ist ja wirklich auch mit diesen Gesichtspunkten halt umgebaut worden.
Ja. Das ist eine technische Herausforderung oft und geht auch nicht in jedem Fall.
Ja.
Auf deine Frage hin, für mich als Christ ist es selbstverständlich, die Kirche sollte mitten im Dorf bleiben, wo sie hingehört. Und wenn überhaupt, dann nur in Ausnahmefällen entwidmet und anderen Verwendungen zugeführt werden.
Gibt es denn jetzt Pläne, wie man Kirchen klimaneutral machen kann?
Ja. Gerade bei Kirchen ist die Herausforderung natürlich am größten. Aber wir gehen davon aus, dass ähnlich wie beim anderen Gebäudebestand wir perspektivisch mit Strom heizen werden.
Ja.
Wieder. Darf man jetzt nicht an die alten Nachtspeicherheizungen denken, die mit Asbest und mit anderen und riesen Energieschleudern waren, sondern es geht natürlich um Wärmepumpen.
Ja.
Da ist auch im Bestand einiges möglich, wobei die Gebäude so ertüchtigt werden müssen, dass mit einer niedrigen Grundtemperatur geheizt werden kann. Das heißt, man muss vorerst auf die Dämmung gucken. Irgendeine Energieschleuder werden wir so nicht beheizen können.
Ja.
In Kirchen haben wir ja in anderen Teilen Deutschlands schon sehr viele Modelle, wo es eine gewisse Behaglichkeit während der Gottesdienste durch körpernahe Beheizung erfolgt.
Das heißt,
es gibt Sitzbänke, auf denen Kissen sind, die erwärmt sind.
Ja.
Es gibt in dem Bereich, gerade in historischen Kirchen kennt man das, da stehen die Kirchenbänke auf Holzpodesten, die isolieren schon. Wenn man da noch Heizschlangen reinlegt, die elektrisch beheizt werden, mit erneuerbarer Energie natürlich, dann kriegt man einen Zustand, wo man sehr gut eine Stunde aushalten kann. Man kennt das von der Sitzheizung im Auto, ne, wer sowas hat.
Ach, das wusste ich noch gar nicht. Also das ist ja ein interessanter Gedanke.
Ja, ist in Württemberg beispielsweise sehr stark verbreitet, bei den vielen kleinen Dorfkirchen dort in Baden und in Württemberg. Bei uns nicht so gebräuchlich, aber durchaus eine Perspektive.
Spannend.
Also mit einer Wärmepumpe, mit einer Erdwärmepumpe oder einer Luftwärmepumpe kriegt man eine Kirche nicht geheizt auf den Standard wie heute. Das muss man einfach sagen. Ja.
Darf man eigentlich, das habe ich mich jetzt im Vorfeld gefragt, darf man eigentlich bautechnisch auf Kirchen Solarpanels draufbauen?
Es wird immer dann schwierig, wenn es sich um ein Denkmal handelt.
Ja.
Und da gibt es Beispiele und auch Auseinandersetzungen zwischen den unteren und oberen Denkmalbehörden und auch unseren kirchlichen Denkmalschützern hier zu dieser Frage. Es gehören für mich aber weitere Fragen zu diesem Feld. Einmal, gibt es technische Möglichkeiten, die vielleicht auch nicht bei jedermann und jeder Frau im Blick sind? Das heißt, ich weiß von einem Denkmal, wo die Behörde dann zugestimmt hat, das ist eine Kirche in der Pfalz. Da hier sind auf das Schieferdach der Kirche schwarze, komplett schwarze Module aufgebracht worden. Nicht mit einem auffälligen Silberrand oder ja. Alurand und sowas. Also mit so ganz kleinen, ja. sind sie fast unsichtbar und fügen sich in das Kirchendach ein. Ja. Das hat die Denkmalbehörde überzeugt. In anderen Bereichen. Und die zweite Frage, die man stellen muss, mit der Energie, der elektrischen Energie, die ich auf dem Kirchendach erzeuge, was mache ich denn dann damit?
Ja.
Und da müssen wir
auch eine Bankheizung speisen.
Zum Beispiel, allerdings ohne Speicher, nur in den hellen Tagesstunden.
Ja, ja, klar.
Aber gut, das könnte unterstützen.
Ja.
Die Bankheizung speichern oder die Wärmepumpe vom Gemeindehaus nebenan betreiben.
Ja.
Solche Möglichkeiten gäbe es. Aber das gehört mit zum Konzept.
Ja.
Weil eine Kirche als solche für Beleuchtung und diese Dinge braucht sie ja kaum Strom.
Das stimmt. Na, ich hatte jetzt auch gar nicht so in Richtung Denkmalschutz gedacht, sondern es gibt ja auch Puristen in der Kirche, die einfach sagen, auf unser Dach bitte, also das ist unsere Kirche, da kommt doch keine Solarpanels drauf,
also
bitte.
Also da ist meine Position nach fast 40 Jahren Thema Umwelt in der Kirche ganz klar. Wir müssen uns von Harmonie und Schönheit in manchen Punkten verabschieden. Wir brauchen Klarheit und Wahrheit in dieser Frage, sonst kommen wir nicht weiter.
Ja.
Und wir sind nicht weitergekommen, das lässt sich ja belegen.
Genau.
Also nicht weit genug auf jeden Fall. Und da muss man Abstriche machen.
Ja. Um jetzt von diesen fossilen Brennstoffen umzusteigen, auf die erneuerbaren Energiequellen etc., muss man ja viel Geld in die Hand nehmen.
Ja.
Wo kommt das her?
Ja.
Das ist bestimmt eine Frage, die die Gemeinden sehr interessieren wird.
Das ist tatsächlich eine wichtige Frage. Da fallen mir zwei Punkte zu ein. Es gibt Beispiele aus zwei deutschen großen deutschen Kirchen, der Nordkirche und der EGPO, der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, die bereits Klimagesetze haben, Klimaschutzgesetze, kirchliche, wo auch die Finanzierung geregelt ist.
Mhm.
Im Fall der Nordkirche sieht das Gesetz vor, dass 0,8% aller Kirchensteuereinnahmen für Klimaschutz verwendet werden.
Ja.
Das ist nicht ganz wenig, aber ich vermute auch nicht ganz ausreichend für Klimaneutralität, aber immerhin. In der EGPO ist es ein anderes interessantes Modell. Dort zahlen die Kirchen gemäß ihres klimaschädlichen CO2-Ausstoßes nochmal eine Abgabe.
Okay.
Das heißt, die viel verbrauchen, müssen auch viel in diesen gemeinsamen Topf tun,
ja.
der dann wieder dafür verwendet wird, energetisch zu ertüchtigen.
Ja. Wer kontrolliert das denn?
Das kontrollieren einmal die Kirchenkreise.
Ja.
Und dann gibt es auf Landesebene Koordinationsstelle, so etwa vergleichbar mit der Stelle, in der ich jetzt arbeite.
Ja. Wie kann es denn eigentlich gelingen, die Gemeinden wirklich mitzunehmen auf dieser Reise? Weil die sind ja wirklich so mit die Haupttragenden. Die haben die meisten Gebäude im Bestand.
Ja,
ne?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns ja seit vielen Jahren stellen. Wie gesagt, ich bin seit vielen Jahren dabei. Und die Überzeugung vor Ort gelingt nicht immer.
Ja.
Manchmal kann man auch sagen, nur selten.
Okay.
Es hängt davon ab, ob wir Protagonisten im Presbyterium, unter der Pfarrerschaft oder unter anderen aktiven Mitgliedern in der Gemeinde haben, die das befördern und einfordern. Also wir brauchen auch die Menschen vor Ort. Wir können es nicht zentral organisieren.
Ja. Aber wir können es auch nicht überstülpen. Ne?
Wir können es auch nicht überstülpen.
Ich möchte gerne ein Zitat bringen. Das muss ich auch ablesen, ansonsten haben wir es ja nachher wie falsch nachher drin. Frau Kurschus hat 2020 gesagt, man kann das Klima schützen, ohne Christ zu sein, aber nicht Christ sein, ohne das Klima zu schützen.
Ja.
Was hältst du davon? Es ist doch irgendwie so eine ethische Verpflichtung irgendwie für Christen.
Ja, absolut. Frau Kurschus, und da sind wir natürlich besonders erfreut, dass unsere Präses jetzt auch EKD-Ratsvorsitzende ist, hat dieses Thema Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung, also wirklich voll auf dem Schirm.
Ja.
2019 ja schon beim Kirchentag in Dortmund hat sie ein Versprechen abgegeben, dass wir westfälisch alles tun, um unseren Teil zum Klimaschutz beizutragen. Das hat viel Aufmerksamkeit erfolgt und sie verknüpft es sehr intensiv mit dem Christsein an sich, was meiner Meinung nach eine gute Ansage ist. Guck mal, jeden Sonntag im Gottesdienst, ich glaube an Gott, den Schöpfer.
Ja. 1000 Schritte.
Des Himmels und der Erde. Und damit ist es eine Bekenntnisfrage,
genau,
diese Schöpfung auch zu schützen und wertzuschätzen.
Ja, aber kann man die Leute wirklich, wenn man sie so ethisch so ein bisschen in die Verpflichtung nimmt, wirklich zum Mitmachen bewegen? Das habe ich mich jetzt so die ganze Zeit gefragt, weil es erregt ja meistens immer zum Widerstand beim Menschen auf, ne, wenn man sie so in so eine Verpflichtung nimmt.
Ja, wir haben eine Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln, ganz klar. Auch bei uns in der Kirche und auch zwischen Einstellungen und christlicher Grundeinstellung und so weiter. Und beim Handeln gelten dann oft Sachzwänge oder es ist nicht die Zeit, das richtig zu prüfen und diese Sachen. Wir haben jahrelang überlegt, ob wir das auf diesem Weg in der Überzeugung einzelner Menschen in der Kirche hinbekommen. Das ist auch an vielen Orten gelungen und es gibt tolle Beispiele in unseren Kirchen. Jetzt gehen wir den Weg, und das ist ja auch der landessynodale Beschluss, um auch vorhin zurückzukommen, jetzt gehen wir den Weg, eine gesetzliche Verpflichtung zu formulieren, sodass es nicht mehr ganz im Ermessen der einzelnen Gemeinden steht.
Ja. Wie findest du das?
Ich bin im Mitinitiator. Und kann, glaube ich, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung sagen, das ist jetzt mal dran. Diskutiert haben wir genug, begründet haben wir genug und vor allem haben wir genug tolle Beschlüsse zur Bewahrung der Schöpfung und zu wenig Montagshandeln nach der Sonntagspredigt. Und da müssen wir jetzt hin.
Wir haben gerade über die Gebäude gesprochen.
Ja.
Ein weiteres Feld ist die Mobilität. Bist du mit dem Kirchenrad gekommen?
Nein, heute nicht. Aber ich nutze das Fahrrad ansonsten täglich, so es geht, auf dem Weg zur Arbeit.
Ja. Wie viele Kilometer fährst du ungefähr mit dem Bike?
Der Arbeitsweg ist hin und zurück knapp 10 Kilometer.
Nee, ich meine so im Jahr.
Ach, im Jahr. Vielleicht 2500.
Ja. Magst du erklären, was ein Kirchenrad ist?
Ja, ich kann das erklären.
Ein Kirchenrad mit D.
Mit D, ja. Kein Oberkirchenrad.
Nein.
mache ich gerne. Die Idee stammt auch aus dem landeskirchlichen Klimareferat. Also der Grundsatz steckt hinter die Idee, der Versuch, Fahrradfahren in der Kirche attraktiver, bekannter und vor allem auch für Dienstfahrten zu machen. Und wir hatten die Idee mit einem deutschen Hersteller, Velo de Ville, in Altenberge bei Münster, der hier produziert und eben auch hier die Löhne zahlt. Das war uns wichtig, aus sozialen Gesichtspunkten zusammenzuarbeiten. Und das hatte sich da auch ergeben. Und tatsächlich haben wir dann über Website, über interne Kommunikation, vor allem auch mit Hilfe von Präses Kurschus, die bei der Visitation eines Kirchenkreises, ich weiß schon gar nicht mehr wo, was Paderborn oder wo, mit dem Kirchenrad vorgefahren ist. Ach. Das hat uns dann sehr geholfen und es gab eine bestimmte Anzahl von Bestellungen, die zunächst wir auch abgewickelt haben, später aber dann an die WGKD, die Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen, weitergegeben haben, weil wir sind ja keine Fahrradverkäufer.
Ja. Wie viele Kirchenräder gibt es bei uns schon im Kirchenkreis?
Ja, diese Idee hat dann dazu geführt, dass die Landeskirche gesagt hat, wir legen einen Fonds von 500.000 Euro auf und können damit Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenbeamte im kleinen Umfang, unterstützen mit dem Erwerb eines Dienstrades, eines Kirchenrades, was dann den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt wird.
Ja.
Insgesamt in der Landeskirche mit den anderen Kirchenrädern weiß ich nicht genau, aber in diesem Projekt waren es 320.
Das ist ja schon mal was.
In Westfalen, das ist schon was.
Ja.
Und tatsächlich haben meine Kollegin und ich jetzt diese 320 Menschen angeschrieben und gefragt, wie viel seid ihr damit gefahren, wie seid ihr zufrieden und wie viel Dienstkilometer hat das Fahrrad im Vergleich zum Auto ersetzt. Und das sind interessante Zahlen, die ich jetzt...
Rechnet ihr das dann um in CO2?
Ja, natürlich. Ja, ja. So, da aber hier pauschal, also Mittelklassewagen. So,
aha, ne? Okay. Ja. Wer kann denn so ein Kirchenrad irgendwie dann halt oder den Zuschuss für das Kirchenrad bekommen? Nur die Pfarrer oder auch die anderen Bediensteten?
Leider nicht. Leider nur die Pfarrer. Das ist ja eine Frage, die ich häufig höre von Mitarbeitern, auch aus den Kindertagesstätten und so weiter, die fragen, was könnt ihr denn für uns an der Stelle tun?
Ja.
Also dieses Förderprogramm, die Landeskirche hat 50% der Kosten, maximal 1.000 Euro pro Rad dazugegeben, in Recklinghausen und Gladbeck war es, glaube ich, so, dass die Kirchenkreise die restlichen Kosten übernommen haben. Das war in anderen Kirchen, haben die Gemeinden das selbst übernommen. Da gibt es unterschiedliche Modelle.
Ja.
Aber das Programm ist ausgelaufen. Und wenn man sich überlegt, wie viele tausend beschäftigt die evangelische Kirche in Westfalen hat, also da war es nicht so ohne weiteres möglich zu sagen, das gilt jetzt für alle.
Da kämen jetzt einige Fahrräder
da zusammen. Da kämen eine hohe sechsstellige Summe zusammen.
Das ist dann einfach so. Aber die Dienstfahrten mit dem Rad sind ja nicht so das Hauptproblem eigentlich, ne? Ja, die Beschäftigungsmobilität ist zum Beispiel ein ganz... das heißt, wie kommen die Mitarbeiter von zur Dienststelle?
Ja, genau.
Das sind ja die Kilometer, die ja wirklich am meisten halt verbrauchen.
Das ist der Pendelverkehr. Da setzt der Staat seit vielen Jahren ja falsche Anreize, indem er eben die Kilometerpauschale zahlt. Nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde. Ich gönne denen, die dringend eine Arbeit brauchen und weiter weg eine gefunden haben und aufgrund ihrer familiären Situation das nur mit dem Auto erreichen können.
Ja.
Die gönne ich natürlich die Erstattung an der Stelle. Ich meine ja auch nicht, dass sowas ersatzlos gestrichen wird, sondern beispielsweise mit einem Jahresticket ÖPNV für 365 Euro unterstützt wird oder solche Dinge. Da gibt es ja auch andere. Man kann auch andere Dinge unterstützen.
Ja.
Wir haben jetzt in Recklinghausen ja unseren klassischen Fall. Es gibt eine große Baumaßnahme, die, vielleicht schnell, vielleicht auch etwas länger abgewickelt wird. Und so lange müssen viele, die hier vielleicht in der Nähe gewohnt haben und sich diesen Wohnort ausgesucht haben, nach Gladbeck fahren, um ihre Arbeit zu tun.
Ja, genau.
Das sind Dinge, die kommen nicht so häufig vor. Ein anderes Beispiel ist aber, dass durch die Zusammenlegung in unseren Gestaltungsräumen, wir haben noch 17 Kreiskirchenämter bei 20 Kirchenkreisen.
Ja.
Das Beispiel Münster zeigt zum Beispiel, dass Steinfurt, Coesfeld, Borken, Tecklenburg, wenn die mal was tatsächlich vor Ort zu besprechen haben, nach Münster fahren müssen. Das können hin und zurück 250 Kilometer sein, wenn man von der niederländischen Grenze kommt. Und da merkt man, dass diese Strukturen auch auf die Dienstfahrten und den Pendelverkehr eine Auswirkung haben.
Ja. Gibt es denn Konzepte, um diese Mobilität einzuschränken, weil dass die Leute halt von Tecklenburg nicht mehr nach Münster fahren müssen? Oder halt bei uns im Kreis natürlich auch, oder in den Kreisen?
Ja, wenn man dieser Pandemie überhaupt was Positives abgewinnen will, dann ist es natürlich der Tatbestand, dass wir uns an digitale Formate gewöhnt haben.
Ja.
Für eine kleine Besprechung von einer halben Stunde, wo ich mit zwei Kollegen mal, ich weiß nicht was, mich über einen besonderen Gottesdienst oder was auch immer austausche, das wird heute zu fast 100% am Bildschirm erledigt.
Ja.
Und das spart enorm.
Zoom-Konferenzen etc.
Ja, Zoom-Konferenzen, Videokonferenzen in allen möglichen, vor allem kleine Besprechungen. Wobei auch da gesagt werden muss, alles wirkliche Leben ist Begegnung, auch physische Begegnung, um mal mit Martin Buber das zu sagen. Und es ist ja auch eins unserer Kennzeichnen.
Ja.
Und auch das, was viele positiv verbinden und was vielen fehlt in den Zeiten. Aber es wird einen Mix geben. Wie immer gibt es zwischen Schwarz und Weiß viel Grau. Und also das kann helfen, um kirchliche Mobilität zu verbessern.
Ja.
Aber die Pendlermobilität...
Schwierig.
Schwierig. Wir haben im Kirchenkreis ja auch den Zuschuss zum Jobticket. Der Kirchenkreis zahlt ja nochmal den gleichen Preisnachlass wie die Festische auf ein Jobticket. Aber es sind, glaube ich, an einer Hand abzuzählen Mitarbeitende, die das in Anspruch nehmen. Vielleicht in diesen Zeiten besonders wegen Ansteckungsgefahr. Aber auch sonst war das nicht berühmt.
Ja. Was kann denn jeder Einzelne an seinem Arbeitsplatz zum Klimaschutz oder zur Klimafreundlichkeit beitragen?
Ja, das sind die kleinen Dinge, die wir seit vielen Jahren kennen. Wenn ich Monitor, Rechner und Drucker hier am Arbeitsplatz habe und eine abschaltbare Steckerleiste, dann heißt es eben zum Abschied, zum Feierabend, drück mich. auch eine Reduktion des Raumwärmebedarfs. Also die Heizung vielleicht so von 3, 3,5, das sind dann so 21 Grad, wenn sie richtig eingestellt ist, auf 2,5 zurückstellen. Mhm. Das hat die morgens schnell wieder aufgeholt.
Ja.
Jedes Grad sind 6%. Ja. Also da kommt was zusammen an der Stelle. Das sind die kleinen Dinge. Umgang mit Papier. Ja, das papierlose Büro.
Da
müssen wir beide lachen. Ne?
Ja, das ist eine Illusion.
Das war versprochen.
Also ich glaube, ich verbrauche mehr Papier vorher, als ich das vorher, ohne das Computerzeitalter. Weil letztendlich spart man nichts. Also ich habe bei mir noch nicht festgestellt, dass ich wirklich Papier spare.
Ja. Also ich bin auch noch so ein analoger Mensch, der mal einen Zettel braucht. Kollegen schanzen mir immer Fehldrucke zu. Und ich habe in meinem Drucker, für wenn ich mal eine Mail ausdrucken muss, die bedruckt die Rückseiten. Also ist auch vom Materialaufwand schon mal eine Verbesserung. Das sind die kleinen Dinge.
Ja, aber gehören ja auch mit dazu, zur Verbesserung.
Sie gehören absolut dazu.
Ja. Wie sieht es bei... Achso, entschuldige.
Da kommt noch mal ein Aspekt rein, den wir jetzt noch nicht hatten. Ich bin auch dafür, dass wir bei Heizung und Strom sowieso, aber auch bei anderen Sachen, Papierverbrauch beispielsweise, messen.
Ja.
Wir haben manchmal das Gefühl, so wie du sagst, wir haben gar nicht so viel gespart, aber wir wissen es nicht genau. Und es ist ein kleiner Aufwand, die Rechnungen hier von unserem Drucker oder von unserem Hausmeister da mal durchzugehen, zu sagen, wie viel Papier haben wir 2020 bestellt, wie sah es 2019 aus und wie wird es in den nächsten Jahren sein.
Ja.
Und dann kann man sich ein Ziel stellen, wir wollen 20% runter und mal gucken, welche Maßnahmen können dazu greifen.
Ja. Ne? Ja. In Sachen Beschaffung, das ist ja jetzt Beschaffung mit dem Papier etc.,
richtig.
Das war ja der dritte Punkt, den wir vorhin schon aufgezählt haben, gehört ja auch recyclingfähiges Material für Bauten.
Ja.
Wie wird das bei uns eingesetzt? Findet das? Du hast jetzt gerade von dem Umbau bei uns im Kirchenkreis oder im Kreiskirchenamt ja gesprochen.
Ja.
Wird das alles mit recycelbarem Material recyceltem Material?
Ganz sicher nicht. Alles mit recyceltem Material. Ich bin in diesem Umbau und in die Planung dazu als Umweltbeauftragter nicht involviert. Was nicht, muss ich ehrlich sein, damit zu tun hat, dass es mir nicht angeboten wäre. Aber es ist auch eine enorme Aufgabe und die habe ich einfach zeitlich nicht mehr unterbringen können in meinem kleinen Zeitbudget, so habe ich da abgesagt. Es gibt hier einige Baustoffe wie im Kunststoffbereich und vor allem auch, was da mit dem Garten passiert, geschottert werden muss und solche Sachen, sind in aller Regel recycelte Materialien oder zumindest teilweise recycelte Materialien, die damit eine Rolle spielen.
Also Verbesserungsmöglichkeiten.
Richtung Kreislaufwirtschaft, ein wichtiges Stichwort, was uns auch enorm dort weltweit nach vorne bringen könnte, wenn das mehr verwendet würde.
Ja.
Aber über einen Anteil und welche Materialien da jetzt dafür sind, also du weißt, dass wir ein Grasdach kriegen oder ein Gründach und eine PV-Anlage auf dem Haus des Kirchenkreises, eine große, wir hatten ja auch eine kleine schon, das sind sicherlich Materialien, wo man sagen kann, die sind ja nachhaltig oder ökologisch.
2000 Schritte.
Letzter Punkt, Kirchenland.
Oh, da hast mich aber erwischt.
Warum?
Das ist jetzt nicht so ganz spezifisch mein Bereich.
Verfügen wir im Kirchenkreis auch über Kirchenland oder nur über Gebäude?
Nee, wir verfügen nur über Gebäude und die Fläche, die die Gebäude umgibt und so. Ne?
Ja.
Das kann mal mehr oder mal weniger sein.
Okay.
Aber direkt in verpachtetes Kirchenland haben wir meines Wissens nach nicht.
Ja, das heißt, dann reden wir ja gar nicht vom ökologischen Anbau etc.
Nein, reden wir nicht. Diejenigen, die das haben, die haben die Möglichkeit über die Pachtverträge, aber auch nur langfristig Einfluss zu nehmen, wie ihr Land bewirtschaftet wird. Da ist ein Kollege von mir in Nordwalde, da wo das häufiger ist, da oben Tecklenburg und Steinfurt-Coesfeld-Borken. und hat dann ein beachtenswertes Projekt, wo die Kirchen auch mit ihrem Pachtland mitmischen. Weil ja. Landwirtschaft ist eine enorme CO2-Quelle.
Ja, klar.
Das ist ganz klar.
Ja. Wenn man all diese Beschlüsse sieht, ne? Also Gebäude, Mobilität, Beschaffung und Kirchenland, was wir gerade besprochen haben, Beschlüsse sind ja eine Sache, ne? Aber was ist denn mit dem Controlling?
Ja. Ja.
Wie schafft ihr das zu überprüfen, ob die Umsetzung bis 2040 auch real vor Ort erfolgt?
Ja. Das ist. Die beiden Dinge hängen unbedingt zusammen. Wir haben meiner Meinung nach auch im kirchlichen Bereich viele sehr leichtfertige Beschlüsse mit hohen Sparzielen. Und manchmal kriege ich so ein bisschen kalte Füße und denke, haben die daran gedacht, wie das erreicht werden kann und wie das, wie du sagst, eben auch kontrolliert werden kann, dass es erreicht ist. Ja, da hapert es enorm. Also unser Weg dazu ist, jetzt zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, die Brandenburgische Kirche, wenn die diese CO2-Abgabe für die Gemeinde XY, sag mal Berlin-Marzahn, erstellen will, dann brauchen die eine Ausgangsbilanz, eine Startbilanz, wie bei NKF, und brauchen das regelmäßige Controlling, wie entwickelt sich das.
Ja.
Und wir bieten ein Internet-Tool an, das ist das grüne Datenkonto, was kostenlos ist für die Kirchengemeinden.
Genau, ein grünes Datenkonto hatte ich mir noch aufgeschrieben.
Ja, genau. Das gibt es und es wird bundesweit von vielen tausend Gemeinden schon genutzt. Bei uns ist es noch, ordentlich Luft nach oben in Westfalen, was die Nutzung angeht. Und nur so geht es, indem ich bilanziere. Übrigens, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die öffentliche Förderung.
Ja.
Ist auch eine Finanzsäule.
Ja.
Wir vermuten, dass das jetzt das Haus Habeck da noch mal erhebliche Programme auflegen wird. Das ist angekündigt mit dem sogenannten Osterpaket. Wir sind gespannt, wissen noch nicht, was drinsteht. Aber das sollten wir uns natürlich zunutze machen und das auch nutzen, wenn wir Gutes tun, dafür auch die Förderung in Anspruch zu nehmen. Und mit dieser Förderung ist in aller Regel immer verbunden die Frage, was spart ihr ein? Wie viel in der Förderzeitraum? Mhm. Und das ist auch legitim.
Hans-Jürgen, wir haben noch gar nicht über deine Funktion gesprochen. Das heißt, wir haben dich noch gar nicht wirklich vorgestellt. Wie würdest du deinen Job im Kirchenkreis beschreiben?
Ja, offiziell bin ich der synodale Beauftragte für Umweltfragen. Das hat die Synode im Rahmen der ganzen Beauftragungen, die da immer so zu den Wahlsynoden ausgesprochen werden, beschlossen. Ich versuche mit meinem geringen Zeitbudget diese Aufgabe wahrzunehmen.
Ja.
Das heißt, ich vertrete den Kirchenkreis auf Landesebene zusammen mit den anderen Kirchenkreisen. Und ich bin ja vor Ort auch für zum Beispiel den Bereich Mobilität und zukünftig vielleicht auch im Bereich Kita für eine Verbesserung der Umweltauswirkungen, der Nachhaltigkeit fühle ich mich verantwortlich.
Ja.
Und suche mir diese Projekte und werde auch ab und an von der Leitung, von der Superintendentin, aber auch von Frau Faltin dazu diesen Fragen schon mal befragt.
Frau Faltin ist unsere Architektin.
Ja.
Woher kommt denn dein unermüdliches Engagement für die Umwelt, für den Klimaschutz?
Ja, das ist eine persönliche Geschichte. Es war Anfang der 70er Jahre, als die kleine Schrift Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome erschienen.
Ja.
Und damals fiel mir das in die Hände. Und hat mich dann stark zum Nachdenken gebracht. Und auch da waren ja schon hier erste Anzeichen von Naturzerstörung, von der Bedrohung der Schöpfung zu beobachten.
Ja.
Ich habe dann in den Folgejahren mich gezielt weitergebildet, einmal zum Ökopädagogen, das war so mehr für die Jugendarbeit, für die Bildungsarbeit, die ich gemacht habe zu der Zeit, aber dann auch zum kirchlichen Umweltberater.
Mhm.
Über mehrere Jahre. Und so hat sich das dann gefestigt und ist einfach mein Thema geworden.
Ja. Welche Widerstände begegnen dir bei deiner Arbeit?
Lange Zeit, in den 90er Jahren noch und auch Anfang der Nullerjahre, war es tatsächlich so, dass mir häufig entgegengeschaltet ist, wir haben doch Greenpeace, wir haben doch den BUND. Dann ist das denn jetzt auch noch ein kirchliches Thema? Wir haben doch ganz andere Themen.
Ja.
Da gab es viele Auseinandersetzungen, da war ich, wie du dir denken kannst, durch ganz anderer Meinung. Das hat sich gedreht,
ja.
Nach Tschernobyl und nach Fukushima sowieso, so dass es zumindest keiner mehr gesagt hat.
Ja, okay.
Wie latent das noch vorhanden ist, darüber kann man ja nur spekulieren. Aber ab dann haben wir, offene Türen eingelaufen, will ich nicht sagen, aber Verständnis für unsere Arbeit gab.
Ja.
Und das wiederhole ich nochmal. Es gibt in Westfalen, und ich habe wirklich auch deutschlandweit einen Überblick, ganz tolle kirchliche Projekte, wo man sagen muss, Mensch, tue Gutes und redet mehr darüber.
Ja.
Zeigt er, weil das erhöht eure Glaubwürdigkeit, ist für euer Image gut und diese Fragen.
Ja, also ist doch schon viel passiert in der Kirche in diesem,
ja,
dieser Richtung.
Ja, natürlich ist was passiert. Wir sind da nicht steinzeitlich stehen geblieben, eindeutig nicht.
Ja.
So, dass wir morgen ist so eine Information für Superintendentinnen und Verwaltungsleiter, da sind aus fast allen Kirchenkreisen Leitungskräfte dabei und lassen sich von uns, von meiner Kollegin und mir, informieren in diesen Fragen.
Ja.
Das hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben.
Kommen die Träger oder eben die Kitas oder so, kommen die auf dich zu, wenn sie Beratung brauchen? Oder musst du immer so nachfragen, braucht ihr mal was oder so?
Ja, ist beides. Hier bei den größeren Projekten, jetzt gerade Kita, da möchten wir auf landeskirchlicher Ebene 2 Klimamanagerinnen oder Klimamanager einstellen, die speziell Kitas, einmal die Gebäude und dann den schöpfungspädagogischen Anteil betreuen. Da bei diesen großen Sachen, da geht die Initiative von uns aus.
Ja.
Und da war Christine Hans und Madeleine Ritter ganz schnell dabei, zu sagen, die 18 Einrichtungen, die im Kita-Verbund sind, aus Recklinghausen, die machen da mit.
Ja.
Da, so läuft das. Aber ich habe auch täglich, tatsächlich, das ist nicht übertrieben, 2 bis 3 E-Mails von Anfragen von Presbyterinnen, Engagierten aus der Gemeinde, die mit irgendwelchen Sachen kommen und sich einen Tipp, einen Rat oder einen Impuls erhoffen.
Du hast es gerade angesprochen, Kita-Verband. Mhm. Ihr habt ja letztens zum Beispiel bei einem Kindergarten die Ölheizung rausgenommen und habt da eine Holzpelletsanlage eingebaut.
Ja.
Da warst du auch als Berater tätig.
Ja, da war ich direkt tätig. Und tatsächlich war es in diesem Fall so, dass Christine und Madeleine auf mich zugekommen sind, weil sie kollegial ja von mir wissen. Hier spezifisch mit dieser Fragestellung gekommen sind und gesagt haben, was kann man denn da im Sinne von Bewahrung der Schöpfung nachhaltig, ist ein schwieriger Begriff geworden, da tun. Und dann haben wir gemeinsam überlegt und beraten und ich hoffe, es ist eine gute Lösung.
Ja.
Die Erkenschwicker gehen von 24 Tonnen CO2 pro Jahr auf 3 Tonnen zurück mit Holzpellets. Holzpellets sind nicht null, die muss man auch verarbeiten und vorbereiten und hinfahren. Aber im Vergleich, also das ist eine beachtliche Zahl. Ich bin gespannt, ob tatsächlich Einkauf und diese Hochrechnung, ob das auch wirklich funktioniert. Aber ich glaube doch.
Ja, zumindest ist es eine Maßnahme. Also
ja. Das wäre jetzt eine Maßnahme. Da hat sich das angeboten, weil es eine Ölheizung im Keller gab und der Raum für Pellets da war.
Ja.
Das kann man da, wo es eng ist.
Du brauchst, glaube ich, dann so Förderschnecken oder sowas, ne?
Ja, das war früher. Es gab technisch Probleme. Heute wird das mit einer Unterdruckanlage vom Sacklager oder vom Pelletlager zum Kessel transportiert. Es saugt und rauscht ein bisschen und die Dinger flitzen durch eine Leitung.
Ah, okay.
Funktioniert wesentlich besser.
Ja. Erklär uns doch noch mal kurz, was ist der grüne Hahn?
Ja,
wissen das ja nicht alle.
Nein. Der grüne Hahn ist ein Umweltmanagementsystem. Das ist eigentlich ein feststehender Begriff. Und wir haben europäisch und weltweit verschiedene Umweltmanagementsysteme, bekannte, die auch viele Firmen haben, wie großen Konzerne in Deutschland fast alle. Von den Autobauern bis zu großen Industriebetrieben. Da ist es das EMAS-System, da ist das schon mal aufgefallen, Eco-Management and Audit Scheme, das ist das europäische, sehr weitreichende hier Umweltmanagement-System. Und der grüne Hahn ist 1:1 EMAS auf kirchlichen Bedarf umgerechnet.
Mhm.
Also wir wollen natürlich die Verbesserung der ökologischen Situation, aber wir möchten den Gedanken des Klimaschutzes, der Schöpfungsbewahrung in den, sag mal, in den Eingeweiden der Organisation verankern.
Ja.
Dass es nicht ein Punkt ist unter vielen, sondern dass es zum verantwortlichen Handeln der Organisation fest dazugehört und auch nicht wieder losgelassen wird über die Jahre.
Okay.
Das ist, und dazu gibt es ein System, da baut man, braucht man eine Bilanz und eine Startbilanz, gute Ideen und vor allem auch ein paar Menschen, die bereit sind, das dann umzusetzen.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Müssten eigentlich nicht im Kirchenkreis mehr Hörners aktiv sein, um diese Klimaziele zu erreichen?
Ja.
Oder wie viele Hörners braucht es, um das wirklich bis 2040 hinzubekommen?
Ja. Wir brauchten jetzt mal vergleichbar mit Erwachsenenbildung, Jugendarbeit, Altenseelsorge und was da ist, brauchten wir mindestens eine Person, die sich in Vollzeit um diese Fragen kümmert und sich zu den einzelnen Bereichen dann aus der Liegenschaftserteilung, was man gerade so braucht, eventuell noch Unterstützung zu bekommen, Daten geliefert zu bekommen oder wie auch immer. Aber wir brauchten eine volle Stelle, die sich um diese Fragen kümmert. Jetzt auf mich bezogen sowieso, weil ich ja gerne ehrenamtlich auch noch weitermache, solange ich kann und es mir Spaß macht. Aber das wird nicht ausreichen.
Nee, wie lange bist du jetzt noch im Einsatz?
Also in diesem Jahr habe ich noch einen Vertrag.
Ja.
Und ich denke, im Kirchenkreis, wenn ich noch gelitten bin, bleibe ich auch gern ehrenamtlich oder irgendwie. Also ich unterstütze gern, aber kann natürlich nicht mehr täglich 8 Stunden mich um diese Sachen kümmern.
Ja, Hans-Jürgen, ich glaube, wir haben vieles besprochen. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir noch ganz viele tolle Engagements bei uns im Kirchenkreis. Ich hoffe, dass der Vertrag verlängert wird, weil so viele Hörners gibt es eben nicht. Und die brauchen wir. Herzlichen Dank.
Ja, danke für euer Interesse an diesem Thema. Ist eins der ganz großen Themen, die jetzt von Pandemie und diesen verdrängt sind. Aber sie sind dazu nicht weg, sondern sie werden uns wieder begegnen und wir müssen da agieren. Danke.
Danke auch.
Jo.